Wir feiern einige Feste, die keinen biblischen Ursprung haben. Zum Beispiel Weihnachten. Und bevor wir uns jetzt schlecht fühlen, weil wir Weihnachten feiern, noch einmal die Erinnerung an Kolosser 2, 16. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Und Vers 17, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Und gerade in Weihnachten feiern wir ja die Geburt Jesu Christi. Das ist nicht wie der Tag der Arbeit oder sonst was, was wir auch feiern dürfen. Es ist nicht verboten. Zu den Feiertagen, die aber einen christlichen Ursprung haben, gehört das Erntedankfest. Und es ist sogar ein wichtiges Fest. Es entspricht dem in der Bibel sogenannten Laubhüttenfest, das im Gesetz, das Mose bekommen hat und dem Volk Israel weitergegeben hat, festgeschrieben wurde. Ein Gesetz, das am Sinai gegeben worden ist, dort, wo es auch die 10 Gebote gab. Nun wird der ein oder andere vielleicht denken, dass dieses Jahr nicht so gut war. Der ein oder andere musste vielleicht mit Arbeitslosigkeit rechnen, Krankheiten oder was ihn auch sonst beschäftigt. Andere haben ihre Heimat verlassen müssen, ihre Verwandtschaft. Sie stehen plötzlich in einem fremden Land, kennen die Sprache nicht. Und doch sollen wir dankbar sein. Für alles sollen wir danken. Und diese Dankbarkeit kann aber in solchen Situationen nur dann entspringen, wenn wir auf den Rechten schauen, auf Jesus Christus. Denn über allem steht das Handeln Gottes. Und das sehen wir auch in unserem Leben. Wir sehen, dass Gott nicht einfach von uns verlangt, sondern er gibt auch, wie wir es hier sehen. Und er gibt sogar noch viel mehr. Er gab seinen Sohn für uns, damit er uns rettet. Und danach sollten wir streben und dafür sollten wir dankbar sein. Und dann werden wir merken, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Wir feiern also das Erntedankfest, um an einem besonderen Tag Gott besonders zu ehren. Wir sollen das aber immer tun. Aber gerade am Erntedankfest versammeln wir uns als Gemeinschaft. Und wenn wir Erntedankfest, das Laubhüttenfest feiern und die anderen Feste, dann sind es aber mehr als nur Dank- und Erinnerungsfeste. Wir sehen, wenn wir es nur als Dankfeste oder Erinnerungsfeste feiern, dann sehen wir nur das Offensichtliche. Und wie so oft hat Gott etwas darunter verborgen, was es gilt aufzudecken. Um alles richtig zu verstehen, müssen wir uns einmal die von Gott gegebenen Hauptfeste der Israeliten genauer ansehen. Und das möchte ich heute mit euch tun. Denn in Hebräer 8,5 lesen wir, diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt. Als er die Stiftshütte anfertigen sollte, achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Wie gesagt, Mose bekam auf dem Berg Sinai nicht nur die 10 Gebote und den Bauplan für die Stiftshütte. Er bekam auch die Gesetze oder die Anordnungen, wie die Festtage gefeiert werden sollten und teilweise sogar, wie sie geschmückt werden sollen. Die Einbringung der Ernte ist Grund zum Danken, gar keine Frage. Und wir haben es schon gehört, das tun auch die, die nicht an Gott glauben. Aber den Gottesfürchtigen wurden diese Feste gegeben, um Gottes Handeln in der Vergangenheit und auch in der Zukunft zu erkennen und wie genau er alles geplant hat. Ich möchte uns aus 3. Mose Kapitel 23 lesen. Eigentlich müsste ich das ganze Kapitel lesen, aber ich denke, das würde den Zeitrahmen sprengen und es geht ja auch nicht um alles. Ich will keine Wort-für-Wort-Auslegung machen, sondern ich möchte uns nur einiges näher bringen. Ich werde die Verse 1 bis 6 lesen, 10, 15 und 16, aber ich werde sie ankündigen, wenn ich sie lese. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israels und sage ihnen: Das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Festversammlungen einberufen sollt. Dies sind meine Feste. 6 Tage lang soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist ein Sabbat der Ruhe, eine heilige Versammlung. Da sollt ihr kein Werk tun, denn es ist der Sabbat des Herrn in allen euren Wohnorten. Das sind aber die Feste des Herrn, die heiligen Versammlungen, die ihr zu festgesetzten Zeiten einberufen sollt. Im 1. Monat, am 14. Tag des Monats, zur Abendzeit, ist das Passa des Herrn. Und am 15. Tag desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Da sollt ihr 7 Tage lang ungesäuertes Brot essen. Vers 10. Rede zu den Kindern Israels und sage ihnen: Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde und seine Ernte einbringt, so sollt ihr die Erstlingsgabe von eurer Ernte zum Priester bringen. Die Verse 15 bis 16. Danach sollt ihr euch vom Tag nach dem Sabbat, von dem Tag, da ihr die Webgabe darbringt, 7 volle Wochen abzählen, bis zu dem Tag, der auf den 7. Sabbat folgt, nämlich 50 Tage sollt ihr zählen und dann dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Vers 24. Rede zu den Kindern Israels und sprich: Im 7. Monat, am 1. des Monats, soll ein Ruhetag für euch sein, ein Gedenken unter Hörnerschall, eine heilige Versammlung. Und Vers 27. Am 10. Tag in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Der soll euch eine heilige Versammlung sein, und ihr sollt eure Seelen demütigen und dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Und zum Schluss nochmal 34. Rede zu den Kindern Israels und sprich: Am 15. Tag dieses Monats soll dem Herrn das Laubhüttenfest gefeiert werden. 7 Tage lang. In diesem Kapitel werden der wöchentliche Sabbat und 7 weitere Feste beschrieben, die in 3 Gruppen zusammengefasst werden. Der Sabbat verdeutlicht, dass es einen speziellen Arbeitstag, einen speziellen Tag im Arbeitsalltag geben soll, der dafür genutzt wird, Gott besonders und in Gemeinschaft zu ehren, ihm Dank zu sagen, ihn zu loben, aber auch anzubeten mit Flehen. Es ist ein Gebot für uns, nicht für uns, einen speziellen Tag zu nehmen. Wir dürfen auch einen anderen Tag nehmen. Und wenn wir jetzt aufgepasst haben, dann merken wir, dass viele Dinge, die die Gemeinde betreffen, am Sonntag geschahen. Am Sonntag ist der Herr auferstanden. Am Sonntag ist die Gemeinde gegründet worden. Das sollte uns auch Grund genug sein, den 1. Tag der Woche zu nehmen, um Gott eine heilige Versammlung zu sein. Und soll es heute am heutigen Erntedankfest besonders um den Zusammenhang dieser 7 Feste, die ich genannt habe, gehen. Ihre Anordnung zueinander ist nicht zufällig. Und wie wir sehen werden, offenbaren sie Gottes vollkommene Planung. Diese Feste waren Wallfahrtsfeste. Zu denen sollten alle Männer Israels kommen, vor dem Herrn erscheinen, entweder an der Stiftshütte oder später beim Tempel. Frauen brauchten nicht kommen, denn sie sollten auf die daheimgebliebenen Kinder achten. Gott sorgt für alles. Diese Festgruppen, sie werden sogar schon in 2. Mose 23 als Jahresfeste aufgelegt. Ich möchte uns das jetzt nicht extra lesen. Im 1. Monat des israelitischen Kalenders, dem Abib, unserem März, April, finden die ersten 3 Feste statt. Fest des Vorübergangs, also das Passafest. Ein Tag später das Fest der ungesäuerten Brote und dann nach dem folgenden Sabbat, der auf das Fest der ungesäuerten Brote kam, folgte die Erstlingsgabe. Alle drei Feste werden hintereinander gefeiert. Die Menschen kehren nicht extra nach Hause zurück, sondern sie bleiben in Jerusalem. Dann kommt 50 Tage später das Fest der Wochen, uns bekannt als Pfingsten. Und dann nach einer Pause von bis zum siebten Monat kommt die dritte Gruppe von Jahresfesten. Das ist der große Versöhnungstag, der mit Posaunenhall beginnt, dann der große Versöhnungstag und letztendlich das Laubhüttenfest oder eben unser Dankfest. Passa ist das erste Fest, das begangen werden soll. Und ich denke, wir kennen alle das Passafest, das übersetzt schonendes Vorübergehen bedeutet. Und darum möchte ich uns nur an einiges erinnern. Es sollte ein makelloses Lamm für jedes Haus geschlachtet und von den Anwesenden gegessen werden. Das Blut aber sollte an die Türpfosten gestrichen werden und die Oberschwelle. Und wenn Gott das sah, als er in Ägypten die Erstgeburt auslöschte, dann ist der Herr an diesem Haus vorübergegangen. Schonend, verschonend vorübergegangen, wie es genau heißt. Es war nicht die Abstammung der Israeliten, das sie verschont hat, sondern das Blut, das der Herr gesehen hat an der Tür. Jede Erstgeburt im Haus wäre umgekommen, hätte der Hausherr nicht genau nach der Anweisung Gottes gehandelt. Das muss uns klar sein. Das jährliche Fest sollte mehr als nur ein Erinnern an diese Sache sein. Denn die folgenden Generationen sollten eins werden mit denen, die von Gott aus Ägypten herausgeführt werden. Wir müssen uns das vorstellen, als ob jeder Einzelne mit dabei gewesen wäre. Das Ereignis dieses Passafestes jedes Jahr sollte zur Identifizierung des Volkes führen mit dem, die aus Ägypten herausgeführt worden sind. Auch an uns ist der Herr schonend vorübergegangen. Er hat sein Blut als Lamm Gottes für uns vergossen, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. So lesen wir in Johannes 1. Christi Tod, sein Blut, das hat uns errettet, jeden Einzelnen. Das sollte uns immer bewusst sein. Und der Tod Christi bildet die Grundlage von allem. Es gibt keine Ruhe, keine Heiligkeit, keine Gemeinschaft, außer aufgrund seines Todes am Kreuz. Es geht nicht anders. Er ist das wahre Passahlamm, das Sünden hinwegnimmt. Nicht die Millionen Lämmer, die über die Jahre geschlachtet wurden und nur ein Schatten von dem waren, was der Herr am Kreuz vollendet hat. Er ist das vollkommene Erlösungsopfer. Und genau einen Tag später, da sollte das Fest der ungesäuerten Brote gefeiert werden. Unmittelbar an das Passafest. Auch dieses erinnert an den Auszug aus Ägypten und der Wüstenwanderung der Israeliten. Die Israeliten hatten beim Auszug aus Ägypten nur ungesäuertes Brot, weil sie gar keine Zeit hatten, Sauerteigbrote zu backen, den Sauerteig anzusetzen, ihn zu verarbeiten und dann zu backen. Und deshalb essen auch die Juden heute noch in dieser Woche ungesäuertes Brot. Der Sauerteig ist aber auch ein Bild und steht für das Wirken des Bösen. Sauerteig an sich ist natürlich nicht böse, ja? Nicht, dass wir das falsch verstehen. Wir dürfen ruhig Brot mit Sauerteig backen. Aber in dem Gleichnis von dem im Mehl heimlich untergemischten Sauerteig stellt ja der Herr gerade den Sauerteig als das Böse dar, welches die ganze Masse des Reiches Gottes durchdringt, und zwar mit Bösen. Und wenn wir uns einmal in der Welt umschauen, in der sogenannten christlichen Welt, dann sehen wir, dass das allzu wahr geworden ist. Es betrifft die Lehre des Evangeliums genauso, die verdreht wird, die falsch ausgelegt wird, wohin zugetan wird oder hinweggenommen wird. Ebenso Handlungen der angeblichen Hirten, die sich selbst bereichern, aber die Herde des wahren Hirten nicht hüten. Sie sind die Wölfe im Schafspelz. Aber in den ungesäuerten Broten wird das Leben Jesus dargestellt, wiedergespiegelt. Er ist das vollkommene Passahlamm ohne Makel. Aber er hat auch ein sündloses Leben geführt, als Mensch. In allem ist er versucht worden, aber er hat nicht nachgegeben. Von Beginn seines Dienstes und höchstwahrscheinlich auch früher schon, bis zu seinem Tod am Kreuz. Was hat er nicht alles erdulden müssen, erleiden müssen? Und wir hören nicht, dass er von irgendwann gesagt hat, jetzt lasst Feuer über diese Sünder regnen oder sonst was. Er hat stillgehalten, wie ein Lamm. Und nach dem Fest der ungesäuerten Brote kam das Fest der Erstlinge. Es wurde nach dem Sabbat, also am ersten Tag der Woche, gefeiert. Es ist nicht das Pfingstfest, da komme ich mich gleich noch drauf. An diesem Tag, an diesem ersten Tag der Woche, wurden die ersten Früchte, die man im Jahr ernten konnte, eingebracht. Es war festgelegt. Vorher durfte man mit der großen Ernte gar nicht beginnen. Man hat das folgendermaßen gemacht. Man hat ein Stück Feld gehabt, jeder Bauer, hat das dann abgeerntet. Meistens war das die Gerste, vielleicht auch Flachs in einigen Regionen, das weiß ich nicht genau, und hat es zu den Priestern gebracht. Und er hat diese Ernte als Webopfer dargebracht. Danach konnte die eigentliche Ernte beginnen. Danach konnte man die Früchte des Feldes verarbeiten, verwerten, verzehren. Vorher nicht. Wir haben es schon gehört, dass es was zu ernten gibt, das haben wir Gott zu verdanken. Wir können den Samen in den Boden werfen, aber er muss es wachsen lassen. Selbst wenn das Wetter hundertprozentig wäre und alles passen würde, wenn Gott das Leben nicht schenkt, dann ist der Same tot. Aber diese Erstlingsgabe ist auch ein Bild auf Christus. Er ist am ersten Tag der Woche, dem Tag nach dem Sabbat, auferstanden. Und Kolosser 1,18 lesen wir, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Im Alten und Neuen Testament wurden Menschen von Toten erweckt. Elia erweckte den Sohn der Witwe von Zarephat. Ein Mann wurde lebendig, weil er bei seinem Begräbnis auf die toten Gebeine Elisas fiel. Und Jesus selbst hat Menschen vom Tod erweckt. Die Tochter Jairus, den Lazarus. Aber all diese Menschen sind wieder gestorben. Jesus war der Erste, der auferweckt wurde, der wieder lebte und nicht mehr starb. Er hat den Tod besiegt. Er ist der Erste unter den Auferstandenen, unter den Wiedergeborenen, wenn wir so wollen. Jesus ist das wahre Passahlamm, das geopfert wurde für dich und für mich. Er hat als Mensch ein sündloses Opfer, ein sündloses Leben geführt, das nicht im geringsten mit dem Sauerteig der Sünde durchdrungen war. Und er ist der Anfang der Ernte, derer, die von dem Toten auferstehen und nicht mehr sterben. Die drei ersten Feste haben sich also in Jesus erfüllt. Er war es, der den Schatten geworfen hat, den diese Feste symbolisierten. Und nach der Erstlingsgabe sollte ein weiteres Fest gefeiert werden. Genau 7x7 Tage später, 50 Tage nach dem Sabbat, auf den sich das Fest der Erstlinge bezieht. Aber diesmal waren es nicht die Erstlinge der Gerste, sondern der Weizenernte. Also ein zweites Erntedankfest, wenn man so möchte. Das Fest der Wochen oder wie wir auch sagen, Pfingsten, abgeleitet von 50. Das Fest der Wochen und das Ende der Ernte wird in 2. Mose 23 in einem Satz genannt. Beide Ernten stehen nah beieinander, weil es jetzt um Menschen im Speziellen geht. Erst war der Herr alleine betroffen, wenn man so will. Alles andere wurde dadurch für den Menschen erst möglich. 40 Tage hat sich der Herr den Gläubigen, seinen Aposteln, seinen Jüngern und alle, die an ihn gläubig geworden ist, gezeigt. Dann fuhr er in den Himmel auf. Er offenbarte sich in dieser Zeit, in diesen 40 Tagen, nicht den Ungläubigen, obwohl er vorher immer Kontakt mit Ungläubigen hatte. Er hat mit Pharisäern gesprochen, mit Herodianern, mit Sadduzäern, mit allen, die zu ihm kamen, ob sie danach an ihn gläubig wurden oder nicht. Aber in diesen 40 Tagen ist er nur denen, hat er sich nur denen gezeigt, die seine Kinder werden wollten oder schon waren, eigentlich schon waren. Keiner der Zeugen, die ihn verworfen hatten, wurde Zeuge seiner Auferweckung. 10 Tage später, nach seiner Himmelfahrt, genau zum Fest der Wochen, begann die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das Pfingstfest ist ein Bild vom Volk Gottes, wie es durch den Heiligen Geist gesammelt und vor Gott dargestellt wird. Und das in Verbindung mit Christus. Denn wenn er nicht aufgefahren wäre, wäre der Heilige Geist nicht gekommen. Im Passa haben wir den Tod Christi, in der Erstlingsgabe die Auferstehung Christi und im Pfingstfest das Herabkommen des Heiligen Geistes zur Bildung der Versammlung der Gemeinde Christi. Alles ist göttlich vollkommen. Wenn wir die Tage beachten, sehen wir, das kann nicht Zufall sein. Tod und Auferstehung Christi mussten erfüllte Tatsachen sein, bevor die Versammlung, also die Gemeinde, wir gebildet werden konnten. Und bei diesem Fest, bei dem Fest der Wochen, durfte das Brot sogar Sauerteig enthalten. Warum das? Die beiden Brote, die dort geopfert werden sollten, weisen auf die Gläubigen hin. Und obwohl wir mit Heiligem Geist erfüllt sind, zumindest erfüllt sein sollten. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wir seine Gaben haben und mit seiner Gnade ausgestattet sind, wohnt dennoch das Böse in uns. Die Versammlung stand am Pfingsttag in dem vollen Wert als Kinder Gottes. Das musste dich erst verdient werden. Man war es. Bei deiner Bekehrung, bei deiner Wiedergeburt bist du ein Kind Gottes. Ob du schon alles getan hast, was du noch tun sollst, steht außen vor. Gott schenkt es dir. Aber Gott weiß, dass in uns Sauerteig noch vorhanden ist. Er weiß, dass sich in seinen Anbetern noch Böses befindet. Und darum ist diese Webebrote auch ein Bild für uns Menschen, in dem wir immer noch Böses haben, aber anders als in dem Teig, wo der Sauerteig noch gären kann, noch aufgehen kann, noch alles durchdringen kann. Denn sobald das Brot gebacken wird, hört der Sauerteig auf zu wirken. Er kann sich nicht weiter ausbreiten. Und so breitet sich die Sünde in uns nach unserer Fertigstellung auch nicht mehr aus. Gott sieht das vollkommene Opfer Jesu Christi und er sieht nicht unsere Sünden. Und das ist die Gnade und die göttliche Vorkehrung, die Gott getroffen hat, damit wir Trost im Herzen haben und Ruhe finden können. Dass wir über unsere Sünden zwar Leid tragen sollen, dass wir Buße tun sollen, aber dass wir nicht daran verzweifeln müssen. Ich möchte Henry McIntosh hier zitieren. Die Kraft des Heiligen Geistes nahm den Sauerteig nicht weg, aber das Blut des Lammes hatte Sühnung dafür getan. Es ist sehr wichtig, diesen Unterschied zu verstehen. Das Werk des Heiligen Geistes in dem Gläubigen entfernt nicht das in ihm wohnende Böse. Es befähigt den Gläubigen, das Böse zu entdecken, zu verurteilen und am Boden zu halten. Aber das höchste Maß geistlicher Kraft hebt nicht die Tatsache auf, dass das Böse vorhanden ist. Das Gewissen darf in vollkommener Ruhe sein, weil das Blut unseres Schöpfers, das Blut unseres Sündopfers die Frage der Sünde für immer in Ordnung gebracht hat. Statt dass das Böse in uns vor dem Auge Gottes steht, ist es für ewig vor seinem Blicken hinweggetan und wir sind angenommen gemäß der ganzen Vortrefflichkeit Christi, der sich selbst als Opfer Gott dargebracht hat, um ihn zu verherrlichen und seinem Volk immer zur Speise dienen zu können. Der Herr bewirkt es in uns. Der Geist hält uns sozusagen in der Spur. Und er macht uns auch bewusst, was wir noch ablegen müssen. Und da geht es nicht nur um äußere Sünden, die wir anderen getan haben. Es geht auch um Charaktersünden. Ich kann gekränkt sein und nach außen ein fröhliches Bild darstellen, aber in mir wächst eine böse Pflanze. Und der Herr offenbart es mir. Und wenn ich darum bitte, nimmt er es dann auch hinweg, weil ich es nicht kann. 4 der 7 Feste haben sich erfüllt. Das Fest der Wochen, das ist die Geburtsstunde der Gemeinde. Und die Gläubigen sind die Ernte zwischen Pfingsten und Laubhüttenfest. Diese kommenden 3 Feste aber stehen ja noch aus. Das Erntefest am Ende der Ernte ist ebenso ein Bild wie die anderen davor. Und es vergeht eine relativ lange Zeit zwischen den Festen. Immerhin, das erste Fest war im ersten Monat, dann im 3. Monat das zweite Fest und jetzt 4 Monate später im 7. Monat das nächste. Jetzt sollte das Volk wieder zusammenkommen und es sollte wieder Feierlichkeiten direkt hintereinander feiern. Nicht Tag für Tag, aber so wie wir es beim Passafest gesehen haben, aber doch so, dass man meinen könnte, es wäre nur eine Festzeit. Es sind keine nachträglichen Feste, wie zum Beispiel das Purimfest, von dem wir noch hören werden, wenn ich weiter aus Esther predige, sondern von Gott festgelegte Feste. Und wie die ersten 4 gehören sie eben genauso zu den Erntefesten und sind genauso ein Bild für die Erlösung durch Gott, für seinen Heilsplan. Das Fest der letzten Ernte beginnt mit dem Posaunenfest. Das Posaunenfest ist zugleich das israelitische Neujahrsfest, der Beginn des neuen Wirtschaftsjahres. Ab jetzt wird wieder ausgesät. Es ist ein Ruhefest und es ist ein Erinnerungsfest. Israel soll sich bei dem Posaunenschall an Gottes heilsgeschichtlichem Handeln in der Geschichte Israels erinnern und dadurch gestärkt werden. Wenn wir vom Posaunenschall in der Bibel lesen oder hören, dann fällt uns Matthäus 24 ein oder 1. Thessalonicher 4 oder die 7 Engel mit den Posaunen in der Offenbarung, Offenbarung 8 bis 11. Und darum geht es auch. Wenn der letzte Engel Posaunen wird, wird der Herr Jesus Christus die große Ernte einfahren. Er wird die Seinen zu sich holen. Wenn wir Erntedankfest feiern, sind wir nicht nur dankbar dafür, dass er uns in dem vergangenen Jahr versorgt hat, sondern wir treffen uns in der Dankbarkeit seiner Wiederkunft. Wir freuen uns auf das, was wir noch erwarten dürfen, weil er es verheißen hat. Es ist ein Fest des Kommens Christi, ein Fest der Einbringung der wahren Ernte, einer Ernte, die über diese Ernte bei Weitem hinausgeht. Denn die wahre Ernte besteht nicht aus Gerste, Weizen, Wein oder sonstigen Früchten, die geerntet werden. Die wahre Ernte ist der Ertrag der Früchte aus dem guten Boden des vielfachen Ackerfelds. Das sind die wiedergeborenen Kinder Gottes, die Jesus holen wird. Wir feiern die geistliche Ernte, wenn der Herr kommt und sein Erntefeld abernten wird und die Seinen zu sich holt. Das Fest des Posaunenhalls steht dann auch in direkter Verbindung mit dem großen Versöhnungsfest. Yom Kippur, haben wir vielleicht schon mal gehört. 8 Tage nach dem Blasen der Posaune folgt der Versöhnungstag. Verbunden mit Fasten, mit Demütigung der Seele, der Sühnung der Sünde und der Ruhe von jeglicher Arbeit. Der hohe Priester durfte nur an diesem Tag und alleine in das Allerheiligste vor den Gnadenthron treten. Die Bundeslade, der Gnadenthron. Zur Reinigung dieser, und er musste es tun, zur Reinigung der Verunreinigten eines Volkes, in dessen Gott wohnte. Er hat sich Israel ausgesucht. Er wollte mitten unter ihnen sein, wenn er es auch aufgrund ihrer Sünde nicht immer konnte. Der Priester musste einen heiligen Leibrock aus Leinen tragen und er musste mit einer Wolke von Räucherwerk und mit Blut eintreten, damit er nicht starb. Für sich selbst musste er ein Opfer bringen, um sich selbst erstmal zu reinigen, bevor er da hineingehen konnte. Und dann musste er das Blut an den Sühnedeckel sprengen. Und danach kam er wieder heraus. Und er spricht dem Volk den Segen, den Frieden und die Vergebung zu, die Gott verheißen hat. Was im Gegensatz dazu für den Christen gilt, das finden wir bei Hebräer. Ich möchte uns das Kapitel 9 lesen, die Verse 7 bis 12. Entschuldigung, 11 bis 12. Als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Er ist in das Allerheiligste gegangen, aber Jesus hat das Allerheiligste noch nicht wieder verlassen. Er ist in den Himmel hinaufgefahren, aber er ist noch nicht wiedergekommen. Er steht im Allerheiligsten direkt bei Gott, dem Vater, und er vertritt uns vor ihm. Aber es fehlt noch der Segen und die Ruhe, die wir gespendet bekommen sollen. Und auf diese Vollendung des Yom Kippur warten auch wir letztendlich noch. Wenn der Engel in die Posaune bläst, wie es in Hebräer 9, 27 und weiter heißt. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünde vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Auf das warten wir. Jesus muss zum Heil kommen. Und dann kommt das Laubhüttenfest, das Erntedankfest, wie wir es nennen, in den letzten 12 Versen des 23. Kapitels. Jetzt wird die letzte Ernte eingefahren. Und Gott gibt in diesen Versen genaue Ausführung, wie sogar der Schmuck des Festes aussehen soll. Wir können das nachlesen. 7 Tage soll Gott Anbetungsopfer dargebracht werden. Nicht nur einen Tag, so wie wir es jetzt machen. Eine ganze Woche Anbetungsopfer. Das heißt, diese Feueropfer, die Gott ein Wohlgeruch sind. Anbetung, Feueropfer und Anbetung sind das, was Gott von uns haben möchte. Alles andere, Brandopfer, sind Sühnungsopfer, sind Gericht. Aber Gott will eigentlich, dass wir gehorsam sind und ihn dadurch ehren. Der erste Tag und der 8. Tag in dieser Festwoche sind wieder Ruhetage. Und wieder sollen sie in der Gemeinschaft verbracht werden. Und wir sollen feiern. Man soll sich freuen. 7 Tage lang soll man sich vor dem Herrn freuen. Und eben alles soll besonders geschmückt sein. Das Wohnen in den Laubhütten soll wieder an den Auszug aus Ägypten erinnern. an die Wüstenwanderung, als sie keine feste Wohnung hatten, als sie aufbrachen, wenn Gott der Herr es befahl, und als sie ruhten, als Gott der Herr es befahl. Und auch dieses Laubhüttenfest ist wieder ein Bild für uns Kinder Gottes, für unsere Errettung. Denn bevor wir in das verheißene Land einziehen, das himmlische Kanaan, sind wir hier auf der Erde, auf Wanderschaft, Fremdlinge. Es gibt eigentlich keinen festen Ort, zu dem wir wirklich gehören. Denn Gott gab auch uns den Befehl zu rasten oder zu wandern. Gehe dahin und verkünde mein Wort oder gehe dorthin und verkünde mein Wort. Wenn wir auf das hören, was Gott von uns will, merken wir es. Darum müssen wir auch bereit sein, weiterzuziehen, wenn Gott es will. Die Freunde verlassen, das Haus, das man gebaut hat, zu lassen, weil Gott es will. Wir dürfen uns Häuser bauen, gar keine Frage. Wir müssen nicht in Laubhütten wohnen. Aber wir sollten es nicht als solches sehen, dass es für die Ewigkeit gebaut ist. Dass man hier seinen Lebensabend verbringen will, egal wie jung man ist oder wie alt. Wir sollten unser Herz nicht an Haus, Umgebung, Freunden hängen, damit wir die himmlische Heimat nicht aus unseren Herzen verlieren. Denn danach, nach dem Reich Gottes, sollte unser Trachten sein. Das ist unsere Heimat. Und in diesem Monat des Laubhüttenfestes kam es auch zum Abschluss der Ernte. Jetzt wurden auch die anderen Feldfrüchte geerntet. Wein, Oliven, was auch immer. Und wenn Jesus kommt, holt er die Gläubigen und seine Gemeinde heim in die feste Stadt. Aber auch er kommt noch einmal. Er fährt dann die große Ernte ein und sammelt die Seinen. Offenbarung 4, 15 und 16. Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß: Sende deine Siegel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde und die Ernte wurde abgeerntet. Das ist die wahre Ernte der Kinder Gottes. Jesus ist in den Himmel aufgefahren, um uns vor Gott zu vertreten und eine Stätte zu bereiten, wie es in Johannes 14 heißt. Und danach kommt er wieder, um uns mitzunehmen, damit wir dort sind, wo er ist. Das sollte uns zur Freude dienen. Danach sollte unser Herz sich strecken. Aber an diesem Laubhüttenfest werden auch andere noch geerntet. Und das lesen wir in Kapitel 14, die folgenden Verse 17 bis 20. Und ein weiterer Engel kam hervor aus dem Tempel, der im Himmel ist. Und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam vom Altar her, der hatte Vollmacht über das Feuer, und er wandte sich mit lautem Rufen an den, der die scharfe Sichel hatte, und sprach: Sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und es floss Blut aus der Kelter bis an die Zäume der Pferde 1600 Stadien weit. Es werden nicht nur die guten Früchte eingesammelt, sondern auch die Trauben, wie es um diese Zeit üblich ist. Aber diese Trauben sind kein Bild für Gläubige, sondern für Ungläubige, die Gott abgelehnt haben. Sie werden nicht nur zum Gericht eingesammelt, sondern zum Verderben. Es ist die Ernte der Gläubigen zum ewigen Leben und die Ernte zur ewigen Verdammnis der Ungläubigen. Das Posaunenfest soll uns erinnern, dass wir die Versöhnung mit dem Vater brauchen. Jesus Christus hat diese Versöhnung erwirkt und ist in das Heiligtum getreten und wird daraus wieder hervorkommen, um Ernte zu halten. Die einen werden errettet, die anderen zertreten wie Trauben in der Kälte, aber nicht um Wein daraus zu machen. Das sollte uns klar sein. Gott gibt uns auf anschauliche, erlebbare Weise durch die Festtage Aufschluss über sein Evangelium und seinen ganzen Heilsplan der Erlösung. Das Erntedankfest ist also nicht nur ein Fest, bei dem Gott für die Einbringung von Feldfrüchten gedankt wird. Das sollen wir natürlich auch tun. Aber das wäre zu kurz gedacht. Wir danken Gott dafür, dass er die geistliche Ernte einbringt. Und vor allem, dass wir zu der guten Ernte gehören dürfen. Nicht, weil wir gut sind, sondern weil er uns gut gemacht hat. Durch das Blut seines Sohnes hat er uns gereinigt. Und durch den Heiligen Geist erhält er uns. Das Laubhüttenfest soll uns auch an etwas erinnern, nämlich, dass wir in der Welt keine bleibende Wohnung haben und der Herr für jeden von uns eine Wohnung bereitet hat. Er selbst. Wir müssen sie nicht mal selber bauen. Und das Erntedankfest ist eine Rückschau auf das Gute der Ernte. Wir dürfen uns damit in Erwartungsfreuden begeben, auf das Kommende. Denn so wie das in den vier Festen das Verheißene sich erfüllt hat, so wird sich auch das, was noch aussteht, erfüllen. Denn warum sollte das jetzt aufhören? Mehr als die Hälfte ist geschafft. Warum sollte man jetzt aufhören? Warum sollte man zurückgehen? Wollen wir auf die Ernte mit Freude schauen, um unsere Freude auf das Kommende zu steigern? So wie man einen besonderen Tag immer mehr herbeisehnt, je näher er rückt. Kinder zum Beispiel das Weihnachtsfest, Verlobte die Hochzeit. Darum möchte ich uns aufrufen, freue dich über das, was der Herr getan hat. Freue dich noch mehr über das, was noch kommt. Amen.
Ja, wohl dem, der bei dem Posaunenschall dabei sein kann, bei der Ernte der Gläubigen, oder wir würden nicht Ernte sagen, sondern Sammlung der Gläubigen. Aber so wie man die Ernte sammelt, so sammelt Gott seine Gläubigen, ein Bild der Ernte, die dann zur ewigen Ruhe eingehen. Das wünsche ich mir von einem jeden Einzelnen. Und ich denke, dass es jeder Einzelne selber weiß, wo er hingehört, in welchen Teil der Ernte. Wir werden jetzt noch zum Schluss aufstehen und noch gemeinsam abschließend beten, bevor wir uns dann zu dem gemeinsamen Essen zuwenden werden. Lass uns noch mal aufstehen zum Beten. Unser Vater im Himmel, ich bin dir dankbar, dass du uns in deinem Wort den Heilsplan, deinen ganzen Plan und all die Erlösung so klar dargelegt hast. Wie anders hätten wir aus der Beobachtung der Schöpfung herausfinden sollen, dass nur in Jesus Christus alleine die ganze Erfüllung, die Errettung ist. Aber heute noch steht er da im Allerheiligsten an deinem Thron und tritt für uns ein. Heute noch ist dieser Ruf, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will dich bitten, dass du auch heute noch Menschen zu dir ziehst, auch aus unserer Stadt, und sie rufst in die Nachfolge, ihnen die Augen öffnest für ihre Sünden und dass sie Erlösung, Vergebung der Sünden suchen. Bei dir werden sie es finden. Mach uns als Gemeinde zu einer Leuchtturm, zu einer sichtbaren Versammlung von Gläubigen, die auf diese Ernte wartet, zu einer Gemeinde mit heranreifender Frucht. Amen.